Herzlich willkommen zu unserer digitalen Veranstaltung, was uns der demokratische Konföderalismus von der Befreiung der Gesellschaft erzählt. In den folgenden 60 Minuten werden wir das Buch Jenseits von Staat, Macht und Gewalt von Abdullah Öcalan vorstellen und diskutieren und auch darüber sprechen, was wir persönlich mit dem Buch verbinden. Der Autor Öcalan ist seit 1999 in der Türkei inhaftiert, weshalb wir den heutigen Tag, den 18. März, also den Tag der politischen Gefangenen, für diese Veranstaltung gewählt haben. Ganz aktuell wird auch verstärkt um ein Besuchsrecht gekämpft, da es Gerüchte gibt, dass Öcalan verstorben ist. Der Anlass für die Vorstellung dieses Buches, das ja schon vor einigen Jahren erschienen ist, ist, dass nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor inzwischen über einem Jahr viele emanzipatorische Stimmen zu hören waren, die gesagt haben, wir wollen nicht zurück zur Normalität, denn die Normalität war das Problem. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, wohin dann? Wir brauchen also eine neue Normalität oder ein grundlegend anderes Miteinander, um in dieser komplexen Gesellschaft zusammenzuleben. Und in dem Buch Jenseits von Staat, Macht und Gewalt, um das es heute gehen wird, wird ein anderes Gesellschaftsmodell beschrieben, welches in Teilen von Kurdistan auch gelebt wird. Und auf der Suche nach einer neuen Normalität sind wir im Vorbereitungskreis dieser Veranstaltung eben auf das Buch von Abdullah Öcalan gestoßen. Wir wollen mit dem folgenden Beitrag einen Einblick in diese gelebte Utopie geben. Und gerade vor dem Hintergrund dieser Pandemie, die viele vorhandene Missstände erst sichtbar oder sichtbarer gemacht hat, wollen wir euch Zuhörenden dazu anregen, sich mit dieser Utopie zu beschäftigen und zu schauen, was davon auch hier gelebt werden kann. Und nun kurz dazu, wem ihr gerade zuhört. Ich bin Marina und werde heute moderieren. Und bin hier virtuell zusammengekommen mit Almut, Anja, Jens und Reimer. Und im Hintergrund unterstützen uns als Co-Moderation Leonie und für die Technik ist das Team vom Radio Wüste Welle da. Schön, dass ihr alle hier seid. Genau, ich stelle die Referierenden auch kurz vor. Almut ist Teil des Genealogiekomitees Deutschland und seit mehreren Jahren im Osten von Deutschland, vor allem in autonomen Frauen- und Flint-Sternchenstrukturen organisiert. Almut beschäftigt sich viel mit der Genealogie, also der Wissenschaft rund um die Frau und das Leben und widmet sich dabei besonders den Fragen, was bedeutet Frau, was bedeutet freies Leben. Dann Jens. Jens ist Landschaftsgärtner und Planer in Kassel. Er ist seit 4 Jahren im Lesekreis Jenseits von Staat, Macht und Gewalt und setzt sich mit großem Interesse mit den Inhalten der kurdischen Freiheitsbewegung und des demokratischen Konföderalismus auseinander. Er beschäftigt sich vor allem mit Basisdemokratie und naturverbundenen Gesellschaften. Ein wichtiges Thema ist für ihn die Kritik und Selbstkritik der kurdischen Freiheitsbewegung. Dann kommen wir zu Anja. Anja Flach ist seit Anfang der 1990er Jahre Aktivistin in der kurdischen Frauenbewegung, ist im Rojbin-Frauenrat in Hamburg und bei dem feministischen Bündnis Gemeinsam kämpfen aktiv. Sie ist Autorin mehrerer Bücher zum Thema kurdische Frauenbewegung. Dann zuletzt kommen wir zu Reimer. Reimer ist Arzt, arbeitet aber seit vielen Jahren als Menschenrechtsaktivist. Er ist einer der Sprecher der internationalen Initiative Freiheit für Abdullah Öcalan, Frieden in Kurdistan und ist Übersetzer wie auch Mitherausgeber des Buches, um das es heute geht. Hallo an euch vier, Jens, Reimer, Anja und Almut. Schön, dass ihr hier seid. Und was mich gleich zum Einstieg interessiert ist, was ist denn euer persönlicher Bezug zu dem Buch? Also was hat euch motiviert, dieses über 500 Seiten starke Buch zu lesen? Genau, und was hat dich denn motiviert, Reimer?
Ja, ich war zu der Zeit sehr gespannt, als das Buch rauskam. Es kam ja zuerst auf Türkisch raus und ich habe es im Original dann gelesen. Ich hatte die vorherigen Bücher, was auf Deutsch Gilgameschs Erben ist, mehrfach gelesen und wir hatten sehr, sehr lange darüber diskutiert. Und ich hatte gerade die Übersetzung von dem direkt vorausgehenden Buch, das Plädoyer für den freien Menschen, fertiggestellt, als dieses kam. Und ich war wie ganz viele andere sehr, sehr gespannt, das zu lesen, weil es liefen unheimlich intensive Diskussionen. Öcalan hatte mit den vorherigen Büchern eine sehr interessante Richtung eingeschlagen, also Befreiung ganz neu zu definieren, die Verteidigung neu zu definieren, sozusagen diese Frauenperspektive oder die Perspektive auf Frauenbefragung zu radikalisieren. Und gleichzeitig war ich auf die politischen Aussagen in dem Buch sehr gespannt. Es wurde sehr schnell damals veröffentlicht, also 27. April 2004 hat das fertig geschrieben und als Eingabe an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geschickt und schon im Juni war es dann gedruckt und veröffentlicht. Also man sieht daran vielleicht, dass sehr viele Leute sehr eilig darauf gewartet haben.
Okay, vielen Dank, Reimer. Almut, was war das bei dir?
Genau, hallo auch nochmal von mir. Ich bin seit mehreren Jahren, war ich vor allem in so autonomen und feministischen Zusammenhängen organisiert in Deutschland und habe dann über eine Freundin vor einigen Jahren die Ideen der kurdischen Bewegung kennengelernt und vor allem die autonomen Zusammenhänge, also die Frauenzusammenhänge, habe ich dadurch kennengelernt und halt angefangen, mich tiefer mit dieser Thematik zu beschäftigen. Mich haben dabei die Ideen und Grundlagen der Bewegung total begeistert. Und auch vor allem dieser Aspekt, dass inmitten von Krieg an einer befreiten Gesellschaft gearbeitet wird und dass sozusagen die Ideen von Geschlechterbefreiung, Ökologie und Basisdemokratie wirklich umgesetzt werden. Und das hat mir total viel Kraft und Perspektive für meine Kämpfe auch vor Ort einfach gegeben. Genau, und ich bin dann vor allem zur Genealogie gekommen und in der Beschäftigung damit wurde mir einfach immer deutlicher, welche Rolle Abdullah Öcalan in diesem Prozess spielt. Und dann habe ich gedacht, okay, um die Bewegung und um die Ideen wirklich verstehen zu kommen, muss ich mich einfach auch mit Öcalan und seinen Werken beschäftigen und habe deswegen angefangen zu lesen. Und ich habe tatsächlich erst mit so kleinen Heftchen angefangen, also so das Heftchen zur Befreiung der Frau, zur Befreiung des Lebens war so das erste. Und habe dann aber gemerkt, dass das nicht tief genug ging und habe mir dann diesen Wälzer vorgenommen, wie du schon gesagt hast, der so 500 Seiten hat. Und ich glaube, was ich da auch so einen wichtigen Aspekt fand, dass eine Freundin mir mal zurückgemeldet hat, dass sie es so als typisch westliches Denken ansieht, wenn wir von was fasziniert sind, aber uns nur die Teile rausnehmen, die uns sozusagen interessieren. Und deswegen ist für mich dieser Punkt, wenn ich Frauenbefreiung der kurdischen Bewegung wichtig finde, kann ich nicht sagen, oh, dann lasse ich Öcalan außen vor, weil er einfach so maßgeblich daran beteiligt ist. Und für mich war es sozusagen auch wichtig, so ein ganzheitliches Bild der Bewegung und der Ideen zu bekommen. Genau, und deswegen habe ich ihn mit viel Freude gelesen.
Jens, was war das bei dir?
Ja, bei mir war es eigentlich totale Neugierde. Also bis vor ein paar Jahren wusste ich über Öcalan noch ganz wenig. Eigentlich so viel, wie so in den Medien bekannt wird. Da wird gesagt, PKK-Führer und die wollen einen eigenen Staat gründen und so ein Zeug. Und dann wurde auf einer Veranstaltung der Lesekreis angekündigt, wo das Buch gelesen werden sollte. Und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß überhaupt nicht, was der Mensch geschrieben hat. Ich weiß nur diese ganzen Vorurteile, sag ich mal. Und bin dann zum Lesekreis gegangen und habe echt, war wirklich überrascht, was für Inhalte der Öcalan da in diesem Buch auch geschrieben hat und wo ich wirklich einige Sätze oder Seiten unterschreiben könnte oder wirklich mal an die Wand hängen könnte, so ungefähr. Also das hat mich wirklich sehr überrascht, wie dieser Wandel von dem marxistisch-leninistischen Programm der PKK zu so einer libertären oder freiheitlich-sozialistischen Gesellschaft da beschrieben wird. Und das finde ich wirklich sehr spannend.
Vielen Dank. Auch dir, Jens. Anja, du schließt an.
Ja, also für mich war es so, ich habe Abdullah Öcalan 1995 in Damaskus in der Parteischule der PKK auch kennengelernt. Und damals hat er halt die Frauen ganz stark gefördert und auch ermutigt, eine tiefe Analyse auch der Situation der Frauen in Kurdistan und im Mittleren Osten zu machen. Und damals wurde ja auch die Frauenarmee aufgebaut. Also das war auch der Grund eigentlich, warum ich dorthin gegangen bin, weil mich das so fasziniert hat, dass gerade im Mittleren Osten dort eine eigene Frauenarmee aufgebaut wurde. Und ja, also Öcalan hat dann auch mich ermutigt, Bücher zu schreiben. Auf die Idee wäre ich auch selber eigentlich niemals gekommen bis dahin. Also bis ich dort war, habe ich noch nicht mal selber einen Artikel oder irgendwas geschrieben. Und ja, als Abdullah Öcalan dann 1999 verschleppt wurde, war das wirklich einer der schwärzesten Tage in meinem Leben. Also muss ich wirklich sagen, es war schrecklich für mich, denn ich hatte so viel Hoffnung in diese Bewegung gesetzt. Und die hat wirklich mein ganzes Leben geändert. Und zu der Zeit ist dann auch ein sehr großes Chaos in der kurdischen Bewegung ausgebrochen. Also inzwischen war ich dann schon wieder in Deutschland seit kurzem. Und ja, es war Chaos, man wusste nicht, was mit Öcalan ist und es wurden viele Gerüchte in die Welt gesetzt, dass er aufgegeben hätte, dass er verraten hätte und solche Sachen. Und als dann die Bücher von Öcalan, also die Schriften von Öcalan rauskamen, zuerst natürlich, wie Reimer auch schon gesagt hat, nur in Türkisch, gab es natürlich dann Informationen eigentlich. Und als dann dieses Buch erschienen ist, Jenseits von Staat, Macht und Gewalt, hat sich die kurdische Bewegung neu aufgestellt und meiner Meinung nach auch viel besser noch als zuvor, obwohl ich diesen ganz krassen Bruch mit dem neuen Paradigma, wie das eben halt beschrieben wurde, den sehe ich nicht. Also all das war vorher schon da, dieser libertäre Ansatz und das war alles schon vorher, also auch damals wurde schon vom Konföderalismus des Mittleren Ostens gesprochen, also Anfang der 90er Jahre. Und ja, im Gegensatz zu anderen Theoretikern des Sozialismus ist die Analyse von Öcalan ja nicht nur ein theoretisches Werk, sondern wird gleichzeitig eben im Kampf umgesetzt. Und das war auch damals schon, ja, also das war für mich wirklich ein sehr wichtiges Buch. Und schwer war zu lesen für mich, weil ich bin jetzt gar nicht so eine große Theorieleserin, muss ich ehrlich gestehen, aber es gibt immer wieder Stücke da drin, die mich wieder total anfassen jetzt für diese Sachen reingelesen.
Ja, vielen Dank an euch. Nun haben wir durch eure persönlichen Perspektiven auch schon einen Eindruck bekommen, wie vielseitig das Buch ist, also wie viele unterschiedliche Bereiche betrachtet werden. Schauen wir uns nun an, in welchem politischen Kontext das Buch entstanden ist. Kurdistan, was sich ja über die Länder der Türkei, den Irak, Syrien und sogar in kleinen Teilen über Armenien und den Iran erstreckt, hat ja eine bewegte Geschichte und auch Gegenwart. Vielen sind wahrscheinlich die neueren Entwicklungen im syrischen Teil Kurdistans am ehesten bekannt, wo 2014 im Norden Syriens die autonome Region Rojava ausgerufen worden ist. Inmitten des syrischen Bürgerkriegs und dem Terror durch den sogenannten Islamischen Staat. Reimer, du kannst uns was dazu erzählen, in welcher politischen Phase Öcalan das Buch wiederum geschrieben hat?
Ja, Anja hat das gerade schon ein bisschen angesprochen, dass 99 und danach, also nach der Verschleppung von Öcalan und dem darauf folgenden Todesurteil, ja innerhalb von wenigen Wochen, war erstmal Chaos und viele Menschen haben sich gefragt, ja, wie soll das denn jetzt weitergehen? Was ist jetzt mit der Bewegung? Öcalan hat 99 dann einen Waffenstillstand initiiert, der recht lange gehalten hat. Also das ist von 99, Augusto 99 bis 2004, 2005. Und die Guerilla war etwas ohne Perspektive dann. Es war halt unklar, wie lange das halten würde oder halten könnte, weil die türkische Regierung relativ wenig gemacht hat. Also sie hat nicht irgendwie einen Friedensprozess eingeleitet und das diesen langen Waffenstillstand irgendwie genutzt. Das heißt, es war sehr viel Diskussion, wie soll das jetzt eigentlich weitergehen? Und in der Situation gab es halt Leute, die wollten auf einen sehr nationalistischen Kurs setzen, die wollten auch diese ganze Frauenbefreiung irgendwie in die Tonne treten und wieder abschaffen und träumten von so einem Zusammengehen von allen kurdischen Parteien auf so einer nationalistischen Grundlage. Und in diese Diskussion rein hat Öcalan dann dieses Buch geschrieben und nochmal seine Position so ganz klar gemacht, also seine ganze Betonung auf Frauenbefreiung, auf Sozialismus, auf Ökologie, auf Basisdemokratie, direkte Demokratie und all diese Sachen. Das war der politische Hintergrund in der Situation. Also in diese Richtungskämpfe hat Öcalan mit diesem Buch ganz, ganz deutlich interveniert. Und ja, das hatte dann auch diese Auswirkungen, dass halt viele Sachen in der Diskussion dann einfach geklärt worden sind. Also es war dann nicht mehr so ein bisschen die Bewegung weiß nicht so, wo sie hin will oder so, wie das manchen Leuten erschienen ist, sondern hat sich anhand der Diskussion um dieses Buch dann nochmal ganz klar geeint und ausgerichtet und damit eigentlich Jahre vorher die Grundlage dafür geschaffen, dass auch zum Beispiel die Revolution in Rojava erfolgreich sein konnte. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der politische Kontext, der gut ist zu erwähnen.
Ja, vielen Dank für diese Einordnung, Reimer. Kommen wir jetzt dazu, was denn für euch ein Aha-Effekt beim Lesen war. Also bei welchen Stellen sich euer Blick auf gewisse Herrschaftsformen oder die Gesellschaft im Allgemeinen grundlegend verändert hat. Jens, was war das denn bei dir?
Also bei mir war das erste Thema, was mich echt geflasht hat beim Lesen des Buches, die Öcalans Blick auf die Geschichte. Also er versucht wirklich der Geschichte des Patriarchats auf den Grund zu gehen und geht da 5000 oder noch mehr Jahre zurück. Zum Beispiel allein die Geschichte von oder des Epos von Gilgamesch, den Gilgamesch-Epos, das habe ich noch nie vorher gehört. Ich fand das total spannend, einfach das mitzukriegen und wie er den Übergang von der matriarchalen oder matrizentristischen Gesellschaft zu der patriarchalen Gesellschaft beschreibt. Das finde ich wirklich total spannend und ja, also auch er beschreibt ja viel Geschichte, zum Beispiel auch die Geschichten aus dem Alten Testament. Für mich war das früher alles nur ja, Geschichten, hier Konfirmandenunterricht haben vielleicht viele einfach so gehört und abgehakt. Also man musste es über sich ergehen lassen, aber dass er Moses zum Beispiel auch als soziale und freiheitsliebende Führungspersönlichkeit beschreibt, die dann eine Freiheitsbewegung quasi mit angeführt hat, das finde ich total spannend, war für mich irgendwie was ganz Neues, einfach diese Geschichte der Zivilisation oder des Patriarchats dann letztendlich auch so zu sehen. Und ja, nur ein Beispiel, genauso habe ich erst durch Öcalan was über Giordano Bruno erfahren, der gar nicht weit hier in Marburg 1500 oder vor 1500 gelehrt hat und dann in Rom umgebracht wurde. Also die so eine Reihenfolge oder eine Geschichte des Widerstands beschreibt er so eigentlich. Und das hat mich wirklich ziemlich geflasht. Und ich finde das auch toll, wie er das beschreibt, wo man sich wirklich als also verbunden fühlt, finde ich. Also wo man sich als ein Teil einer langen Geschichte fühlen kann. Und das finde ich sehr erstaunlich. Und was vor allen Dingen auch, also was können wir aus der Geschichte lernen? Also aus unserer jetzigen, aber auch aus den letzten 5000 Jahren oder davor.
Okay, vielen Dank, Jens. Almut, magst du weitermachen?
Ich würde direkt daran anknüpfen, weil ich auch sein Geschichtsverständnis total wertvoll und spannend finde. Und auch, dass irgendjemand hatte das schon erwähnt, dass er das ja nicht zum Selbstzweck macht, sondern wirklich Teil einer revolutionären Bewegung ist. Und das hat auch dazu geführt, also ich finde mich in dem, was du gesagt hast, Anja, ich habe auch nicht so viele Theorien gelesen oder Theorieerfahrungen und auch mein Interesse für Geschichte war eher so lala. Und im Rahmen vom Lesen des Buches habe ich mich halt mit dem geschichtlichen Weltatlas auf meinen Knien wieder gefunden, weil so, wie er das beschreibt, das auf einmal für mich eine Relevanz hatte. Und ich dachte, es ist für mich relevant, was vor 5000 Jahren passiert ist. Und dieses Verständnis hatte ich davor überhaupt nicht. Und das fand ich also genau richtig, richtig beeindruckend. Und was für mich auch noch total wichtig war beim Lesen des Buches, wie vielschichtig er schreibt und welche Bewegung er in seinem Denken macht. Also genau, er macht so einen riesigen Bogen von 5000 Jahren, verbindet das irgendwie mit Quantenphysik, spricht dann über die demokratische Zivilisation. Also es ist so wahnsinnig vielschichtig einfach. Und da würde ich auch gerne, wenn wir dafür Zeit haben, ein kurzes Zitat zu seinem vielschichtigen Denken machen, wie er das beschreibt. Genau. Und zwar schreibt er: Kein Phänomen, Ereignis oder Vorgang kann ohne eine ganzheitliche Betrachtung richtig definiert werden. Das reduktionistische Analysieren durch Zerstückelung in Einzelteile drängt die Wahrheit in den Hintergrund. Es ist nicht lehrreich, sondern verhindert gar ein vernünftiges Leben. Zerstückeln tötet. Im Westen wird vorwiegend auf diese Weise getötet. Der wichtigste Aspekt menschlicher Weisheit ist, dass sie die Ganzheit repräsentiert. Genau, das finde ich halt total wichtig, halt wirklich dieses sich alles und jeden Aspekt anzugucken und nicht zu gucken, das gefällt mir nicht, sondern in so einer Ganzheitlichkeit sich zu bewegen. Genau, das vielleicht erstmal dazu.
Ja, also ich kann mich da anschließen an Almut, also interessanterweise mit der Quantenphysik. Also ich habe erlebt, dass in den kurdischen Bergen denn da so Guerillas in regnenden Höhlen über Quantenphysik diskutieren. Das war wirklich sehr witzig. Ja, also ich habe, wie gesagt, in den 90er Jahren war ich auch 2 Jahre bei der PKK-Guerilla, also bei der Frauenarmee Jaschk in den Bergen. Und dieses Buch Jenseits von Staat, Macht und Gewalt ist ja auch eine Selbstkritik der PKK genau über diese Zeit. Das ist ja für mich auch deswegen sehr interessant und persönlich auch sehr bedeutend, weil ich halt diese Zeit selbst erlebt habe. Und als Ethnologin, ich bin studierte Ethnologin, hatte ich mich auch so viel mit nichtstaatlichen Gesellschaften beschäftigt, mit Matriarchaten. Und für mich war das immer so die freiste Form zu leben, die ich mir vorstellen konnte, in so einer matriarchalen, natürlichen Gesellschaft. Und für mich war dann dieses Streben nach einem kurdischen Staat, wie es ja noch Anfang der 90er Jahre diskutiert wurde, war für mich irgendwie ein totaler Widerspruch. Und auch dieser Determinismus, also man geht von der natürlichen Gesellschaft über den Feudalismus und zum Kapitalismus und dann zum Sozialismus. Also das war für mich so ein Knoten in meinem Kopf, den ich nicht auflösen konnte. Und als dann dieses Buch kam von Öcalan, wo er ja auch sagt, Freiheit und Gleichheit geht nicht mit dem Staat zusammen. Also das ist ein absoluter Widerspruch. Da ist dieser Knoten dann auch für mich geplatzt, so ein Stück weit. Und ja, also dass Freiheit und Sozialismus sich, also dass der Staat und Sozialismus sich eben ausschließen, das sieht man ja auch in Südkurdistan zum Beispiel, also wo es ja einen kurdischen Staat gibt, aber es ist halt eben das Gegenteil von Freiheit, die Praxis, die da passiert. Das ist ja wirklich ein rückwärtsgewandtes Hindernis eigentlich für die Freiheit der Kurdinnen oder überhaupt für den Mittleren Osten. Und in Rojava war ich ja dann auch als die Revolution dort begann. Und da sagte eine Freundin von mir, die ich aus den Bergen kannte, sagte, also da wird jetzt eins zu eins diese Idee von Öcalan umgesetzt. Also das ist das, was wir hier machen. Und da sieht man ja wirklich, also dass es für eine Selbstverwaltung der Bevölkerung überhaupt keinen Staat braucht. Und genau, das hat mich sehr stark natürlich beeindruckt und beeinflusst und ist also viele Knoten haben sich durch dieses Buch eigentlich bei mir aufgelöst.
Ja, ich finde das auch super, wie das beschreibt. Das ging mir in vielen Punkten, glaube ich, ganz ähnlich. Also so ähnlich wie Almut und Jens habe ich an dem Buch, glaube ich, am besten gemerkt, wie wichtig das ist, so eigenes kritisches Denken in so eine gesamtheitliche Perspektive einzubetten. Also warum soll ich mich überhaupt mit einer Philosophie beschäftigen? Oder was heißt es überhaupt, eine Philosophie zu haben? Nämlich so ein Gesamtblick auf die Geschichte, auf die Entstehung von Hierarchien ganz früh, warum vieles, was für uns ganz normal vorkommt, eigentlich erst über eine lange Zeit geschichtlich gewachsen ist, also so eine Weitung des eigenen Blickes und eine Verschiebung, nicht irgendwie auf das primär zu gucken, wo ich mich so bewege jetzt in Europa, sondern so eine gesamte Menschheitsperspektive auf Sachen zu kriegen. Das fand ich, das war in dem Buch noch mal stärker als bei Gilgamesch Erben, so ein Aha-Effekt, ganz klar. Und auch das, was Anja beschrieben hat, so dieses bei Öcalan zu sehen, diesen ganz klaren Bruch mit dem Staat, also nicht das irgendwie als noch eine Möglichkeit in der Hinterhand zu halten, zu sagen, ja, wenn das alles nicht klappt mit der Demokratie und dem Sozialismus und so, dann machen wir halt doch irgendwie einen kurdischen Staat, wenn die politischen Verhältnisse mehr nicht hergeben oder so. Und da stellt er sich in dem Buch einfach ganz klar dagegen und argumentiert, warum das einfach gar nicht sein kann, also warum die Befreiungsbewegung, so wie er sich das vorstellt, überhaupt nicht auf den Staat ausgerichtet sein kann, weil schon allein die Ausrichtung darauf so viele Fehlentwicklungen dann befördern wird oder auch befördert hat. Also diese Selbstkritik, die ihr auch angesprochen habt, schon, das waren Sachen, die ich vorher nicht so deutlich formuliert irgendwo gesehen habe und das mich sehr stark geflasht hat und ich glaube auch sehr, sehr, sehr große Auswirkungen hatte, dass er da an vielen Stellen das so klar formuliert.
Genau, finde ich, also genau, finde ich mich in total vielen wieder. Und auch, was ich glaube ich auch so beeindruckend finde, du, Anja, hast da gerade schon genau die natürliche Gesellschaft angesprochen, auf die er sich ja viel bezieht, die er ja als sehr egalitär und freiheitlich beschreibt. Und was für mich auch so ein wichtiger Punkt war, dass dieser halt nie ganz ausgelöscht wurde, sondern dass es über die ganze Bewegungen gab. Genau, und das finde ich total wichtig, weil mir das ja auch meinen Blick auf Gesellschaft verändert, indem ich sage, die freiheitlichen Aspekte sind immer noch da und wir müssen sie sozusagen nur suchen und wieder sozusagen hervorholen. Und das finde ich total wichtig. Und genau, welchen Punkt ich kurz auch noch hervorheben würde, war, dass ich auch oft erlebe diese Frage, okay, warum bezieht ihr euch auf so einen Mann? Genau, vor allem als so Frauenbefreiung oder Frauenbewegung, wo ich nochmal wirklich hervorheben würde, dass Öcalans Theorie auf Frauenbefreiung fußt einfach. Also das ist eine Grundlage seiner Theorie und seiner Analyse und würde da gerne auch kurz einen kleinen Teil vorlesen, wo das, glaube ich, nämlich sehr deutlich wird. Und zwar schreibt er, ohne eine genaue Betrachtung der Veränderung des Status der Frau, die mit der hierarchischen Gesellschaft begann, können wir weder die Struktur der Klassengesellschaft erklären, auf der der Staat beruht, noch den Staat selbst. Die Frau wurde aus der natürlichen Gesellschaft herausgerissen und geriet in eine nahezu vollständige Sklaverei. Alle anderen Formen von Sklaverei und Knechtschaft entwickelten sich als Folge der Versklavung der Frau. Daher können wir auch die anderen Formen von Knechtschaft und Sklaverei nicht analysieren, ohne die Versklavung der Frau zu analysieren. Ohne die Versklavung der Frau zu überwinden, können auch die anderen Sklavereien nicht überwunden werden. Und dann schreibt er auch weiter, ob in einer Gesellschaft Freiheit und Gleichheit herrschen, hängt also davon ab, ob die Frau frei und gleichberechtigt ist. Genau, und geht da auch mit nach, und genau, für ihn geht es auch mit einer Veränderung des Mannes auf jeden Fall einher. Genau, trotzdem wird deutlich, wo er einfach auch den Fokus drauf setzt. Das wollte ich auch noch sagen, weil mir das auch sehr wichtig war.
Jetzt haben wir viel dazu gehört, was ihr theoretisch aus dem Buch mitgenommen habt. Kommen wir nun dazu, was für eine Bedeutung das Buch ganz praktisch für euren Alltag und halt auch eure politische Praxis hat. Almut, was war das denn bei dir?
Genau, also auf jeden Fall verschiedene Sachen. Ich glaube, so ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass ich gelernt habe, wieder wertschätzender auf die Gesellschaft, in der ich lebe, zu schauen. Genau, was ja auf jeden Fall manchmal mir sehr schwer fällt. Genau, aber dass ich sozusagen jetzt sehen kann, okay, in der Gesellschaft herrscht Patriarchat und Staat und trotzdem kann ich jetzt auch ganz viele Sachen sehen, wo ich so freiheitliche Aspekte versuchen zu sehen. Und ich glaube, was ich auch wiederbekommen habe, ist die Erlaubnis, mich mit meiner eigenen Geschichte zu beschäftigen. Ich habe so die Wahrnehmung durch den Nationalsozialismus und so gibt es wie so einen, also genau, es ist total schwer, sich mit einer bestimmten Geschichte von einer Region zu beschäftigen und dass ich jetzt nochmal die Wichtigkeit bekomme, okay, es ist total wichtig, mich mit der Geschichte der Region, wo ich lebe und der Gesellschaft zu beschäftigen. Also nicht nur mit linker Widerstandsgeschichte, sondern mit der Geschichte der Gesellschaft. Genau, das ist total wichtig. Und was ich auch aus dem Buch rausnehme, ist, dass wir einfach den Fokus auf den Aufbau eigener Strukturen legen müssen. Und dass wir sozusagen auf, oder ich glaube, wir müssen unsere politischen Praxis aufhören, Forderungen an den Staat zu stellen, sondern uns unsere eigenen Kraft sozusagen, unsere eigenen Stärke als Gesellschaft wieder bewusst werden. Genau, sozusagen wirklich anfangen, selber Strukturen aufzubauen und für unser eigenes Leben sozusagen zu sorgen. Und als letzten Punkt, den ganz wichtigen Punkt von, wir müssen mehr Kritik und Selbstkritik aneinander üben, um uns auch gegenseitig weiterzuentwickeln und davor nicht zu scheuen, glaube ich. Genau, das sind so die Punkte, die ich ganz konkret mitgenommen habe.
Okay, wer kann daran anschließen?
Ja, ich mach mal weiter. Also ich war ja dann, bin dann in den Lesekreis gegangen und habe da gemerkt, das bringt mir total viel. Also es ist einfach eine super Möglichkeit, sich über das Buch auseinanderzusetzen. Wir haben da wirklich Diskussionen geführt, die ich finde viel zu selten innerhalb einer linken Bewegung geführt werden. Und genau was du sagst, Almut, mit Kritik und Selbstkritik. Das ist so Mangelware, finde ich, dass man das in so einem Lesekreis einfach auch total gut lernen kann, wie wir miteinander reden können, streiten können, zuhören können Und gerade das Buch von Öcalan ist da so eine super Grundlage dafür, dass mir das einfach auch sehr viel gegeben hat. Und jetzt zur Praxis finde ich alleine schon so ein Lesekreis ist eine kommunale Bildungsveranstaltung, die ich finde, die könnte in jeder Stadt laufen, oder ich kann auch nur Werbung dafür machen, dass das einfach auch Spaß macht, miteinander zu streiten und über Öcalans Thesen und sein Buch zu diskutieren. Und was darüber hinaus natürlich läuft, wenn ein Bewusstseinsprozess stattfindet, dann ja, ist es ganz normal, dass, oder ganz logisch, dass wir auf Demos gehen zu Kurdistan, zu Öcalan, und dass die Praxis kommt dann von alleine sozusagen, wenn das Bewusstsein da ist oder wenn die Theorie da ist.
Ja, der Lesekreis in Kassel ist ja legendär. Also da wurde sehr viel drüber gesprochen und ist auch ein großes Vorbild. Ich finde auch, das sollte überall stattfinden, und ich wünsche mir das auch für Hamburg. Also ich lebe in Hamburg, also wir haben hier auch gerade einen kleinen Lesekreis, aber also diese Art auch, wie der gelaufen ist, finde ich total super. Und da möchte ich auch nochmal an, also Leila hat das ja wohl hauptsächlich initiiert, also eine Genossin aus Kassel, die jetzt von Abschiebung bedroht ist. Also für mich war das Werk von Abdullah Öcalan in vielen Aspekten sehr wichtig. Also vor allen Dingen für mich als Frau. Also bevor ich Öcalan kennengelernt habe, bevor ich mich mit Öcalan auseinandergesetzt habe, habe ich mich mit meiner Rolle als Frau eigentlich überhaupt nicht auseinandergesetzt oder mich gar nicht als Frau vielleicht so sehr definiert. Und auch die Rolle, die ich damit in der Gesellschaft habe, nicht problematisiert. Und all das hat natürlich mein Leben sehr stark verändert. Also seitdem ich Öcalan getroffen habe, seitdem ich seine Bücher gelesen habe, bin ich Teil dieser Bewegung, sehe ich mich als Teil der kurdischen Bewegung. Und die praktische Umsetzung und seiner Theorien und vor allen Dingen auch das, was die Frauenbewegung dann auch daraus gemacht hat. Die kurdische Frauenbewegung hat ja vieles dann weiterentwickelt. Also Öcalan hat zum Beispiel die Genealogie vorgeschlagen oder Öcalan hat zum Beispiel die Frauenarmee vorgeschlagen. Also aus Vorschlägen von ihm ist Praxis geworden. Also und das finde ich eben auch das Faszinierende, dass aus Ideen, die so konsequent angegangen werden, dann so eine Praxis entsteht. Also vielleicht kann Almut auch noch mal was zu sagen zu dieser Praxis der Genealogie. Also dass Komitees weltweit entstanden sind eigentlich in den letzten Jahren. Und ich bin seit vielen Jahren Mitglied im Hamburger Frauenrat Rospin. Also den habe ich auch mitgegründet Ende der 90er Jahre. Seit 2017 versuchen wir auch mit gemeinsamen Kämpfen, also so eine Idee von Weltfrauenkonföderalismus auch für Europa zu denken oder für Deutschland zu denken. Also das ist meiner Meinung nach ein universeller Vorschlag, der nicht nur für Kurdistan Bedeutung hat, sondern eben weltweit große Bedeutung haben kann. Und ja, das hat mein Leben stark beeinflusst.
Ja, für mich hat das Buch in der politischen Arbeit ganz viel verändert, weil ich ja in der internationalen Initiative Freiheit für Abdullah Öcalan, Frieden in Kurdistan arbeite. Und da ist es einfach total gut gewesen, spätestens mit dem Buch ein Werk in der Hand zu haben, wo wir sagen können, ja, das ist halt maßgeblich für die Ideologie der kurdischen Bewegung. Das repräsentiert Öcalan. Weil die ganzen 90er hindurch das, was man über Öcalan gehört hat, war ganz, ganz überwiegend das, was seine Gegner gesagt haben. Also was türkische Staatspropaganda war oder aber auch Antipropaganda innerhalb der Linken, die halt gesagt haben, er sei halt, keine Ahnung, so autoritär oder dies oder das oder so. Und hier hatten wir jetzt in einem kompakten Band sozusagen von ihm selber sein politisches Manifest, kann man sagen, oder die Ideologie von ihm, seine Philosophie dargestellt. Und das hat ganz, ganz viel bewegt in der Solidaritätsarbeit in Europa oder jedenfalls außerhalb von Kurdistan, dass Leute sich da selber ein Bild machen konnten. Und das hat eben ganz, ganz viele Türen geöffnet, dass nicht nur über darüber geredet worden ist oder halt auch überhaupt nicht geredet worden ist, weil das war die Realität so zwischen 2000 und 2005, 6, 7 in Deutschland, dass einfach Kurdistan überhaupt nicht stattfand. Also es hat niemand interessiert, dass da halt immer noch Krieg gab, dass es da immer noch Bewegung gab, dass da immer noch gekämpft worden ist, dass da immer noch Menschenrechtsverletzungen am laufenden Band stattgefunden haben. Und als es dann sehr viel stärker sichtbar geworden ist, also durch die Revolution in Rojava, da war es halt super, einfach dieses Buch und davon abgeleitete Werke, also wie zum Beispiel diese erwähnten Broschüren und so zu haben.
Genau, dann würde ich vielleicht nochmal kurz auf das eingehen, was du ja einer schon gesagt hast, genau die Genealogie, die ja auch von Abdullah Öcalan vorgeschlagen wurde, im genau, dem Buch Soziologie der Freiheit. Und für uns ist es halt so, dass wir davon ausgehen, dass wir eine neue Wissenschaft brauchen, um sozusagen revolutionäres Wissen auch hervorzubringen, weil die Wissenschaft, die es jetzt gibt oder so wie Wissen produziert wird, halt immer nur den Herrschenden und der Machtdienst und vor allem gerade ist ja so die Universität oder Hochschulen so der Ort, wo Wissen produziert wird. Und es ist klar, dieses Wissen, was dort produziert wird, kann uns nicht zur Freiheit verhelfen. Also das ist ganz klar und wir sozusagen müssen uns fragen, okay, welches Wissen brauchen wir eigentlich von Freiheit und welches Wissen ist notwendig, um eine freie Gesellschaft aufzubauen? Und genau, bedeutende Fragen sind halt eben, was bedeutet Freiheit, was bedeutet Frau? Weil wir auch davon ausgehen, dass zum Beispiel Frauen nie wirklich in Anführungsstrichen erforscht wurden, weil erst wurde Geschlecht zweigeteilt, dann tauchten Frauen überhaupt nicht in der Wissenschaft auf und dann nur mit so einem binären, biologistischen Blick. Genau, und es geht sozusagen darum, wieder herauszufinden, wer sind wir eigentlich? Genau, und das ist sozusagen eine der Grundlagen und es halt auch in die Praxis wieder umzusetzen, was zum Beispiel auch so ganz praktisch so Wissen von Heilkräutern ist. So ein ganz praktisches Beispiel, dass er mit Hexenverfolgung zerstört wird und wir mit dieses Wissen wieder hervorbringen müssen. Genau, ja, soweit.
Also, was ich auch wichtig finde, ist einfach an dem Buch so über Utopien zu sprechen und in der politischen Bewegung darüber zu reden, was wollen wir eigentlich? Und gerade mit dem Blick auf Rojava oder auch anderen Teilen der Welt, Zapatistas in Mexiko oder wo auch immer, bietet das Buch einfach eine totale Möglichkeit, darüber zu reden und nicht nur in den also Abwehrkämpfen zu verharren. Also es ist total wichtig, gegen Nazis auf die Straße zu gehen und die Autobahn zu verhindern und alles mögliche Abschiebungen zu verhindern. Aber eine Utopie oder eine Diskussion über eine eigene Utopie im Kopf bringt einfach nochmal eine andere Kraft in die ganze Bewegung, finde ich. Und auch, also es gab vor einem Jahr, gab es mal anderthalb Jahren schon, eine Veranstaltung, wo drüber geredet wurde, wie soll Kassel in 10 Jahren aussehen? Und ich war erstaunt, wie wenig an utopischen Vorschlägen da kamen. Und ich finde das einfach super, wenn man weiß, okay, da gibt es eine Theorie und da gibt es sogar eine Praxis dazu, wo das gelebt wird. Und gerade da können wir ganz viel von lernen. Und deswegen finde ich das so wichtig.
Ein Hinweis eben noch kurz, es wurde ja schon der legendäre Lesekreis in Kassel erwähnt. Es gibt natürlich auch aktuell Lesekreise. Ich weiß von mindestens 2, die regelmäßig online stattfinden, wo sich halt alle unabhängig vom Ort dran beteiligen können. Einer, der so um Köln zentriert ist und einer um Hannover rum. Hannover wurde eben auch schon erwähnt. Es kann sogar sein, dass es noch mehr gibt oder auch lokal. Ich weiß von einem Lokalen in Leipzig, der nicht online ist. Also es ist eine super Möglichkeit, über diese Bücher gemeinsam zu diskutieren und einzusteigen, was das auch ein bisschen zugänglicher macht wahrscheinlich.
Ja, wir sind ja erst bald schon durch mit der Zeit. Also was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, wie man sich weiter informieren kann. Also es gibt die Fördernachrichtenagentur ANF, die gibt es auf 10 Sprachen. Unter anderem eben auch in Deutsch, Englisch und Kurdisch, Russisch, Spanisch und so weiter. Und also gerade momentan, wo die Situation von Öcalan so bedrohlich offensichtlich ist. Also man weiß, seit April letzten Jahres gibt es kein Lebenszeichen von ihm. Jetzt momentan finden auch gerade ganz viele Aktionen statt. Hier zum Beispiel in Hamburg findet heute auch eine Kundgebung statt. Und man kann sich auch ständig da informieren auf der Seite von ANF, also auf der Online-ANF-Deutsch-Seite, über die aktuelle Situation und auch über theoretische Auseinandersetzungen in der kurdischen Freiheitsbewegung.
Okay, vielen Dank an euch vier, Jens Reimer, Almut und Anja, für eure Beiträge und Eindrücke. Auch nochmal danke an die Wüste Welle. Genau. Almut, du möchtest noch kurz was zur Praxis sagen? Dann übergebe ich nochmal das Wort.
Genau, vielleicht nur nochmal kurz, weil genau, es wurden ja gerade schon Lesekreise auch angeschnitten, was eine total wichtige Praxis ist. Zur gleichen Zeit finde ich es auch wichtig, dass wir genau hier anfangen, eigene Strukturen aufzubauen. Und ich glaube, es ist total wichtig, notwendig, auch nach Kurdistan zu gucken. Und zur gleichen Zeit haben wir dieses Jahr 150 Jahre Pariser Kommune. Also es gibt auch in Europa oder hier auch eine Tradition von Räten zum Beispiel, von Räteorganisierung, von dem Aufbau selbstorganisierten Strukturen, an denen wir uns auch orientieren können und müssen. Genau, also das nur noch mal als Hinweis. Genau, es ist total wichtig, dass wir auch bei uns gucken. Und hier gibt es auch eine Tradition davon, an die wir auf jeden Fall anknüpfen können und aus der wir viel Stärke gewinnen können.
Vielen Dank für diese Diskussion, die wir jetzt hier eine Stunde führen konnten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch einen Eindruck von diesem Werk geben und euer Interesse wecken, es zu lesen oder euch anderweitig mit der politischen Praxis in Kurdistan zu beschäftigen.